Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
Hallo zusammen, es ist wieder Sonntag, kurz nach 10. Da wird gebruncht auf BR Schlager. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem Talkgast, der als Film- und Fernsehschauspieler genauso wie mit seinen Kabarettprogrammen und Büchern auf ganz vielen Hochzeiten tanzt. Stefan Zinner, willkommen auf unserer virtuellen Brunch-Couch.
Servus, hallo.
Viele kennen Sie ja auch in der Rolle von Markus Söder beim Singspiel am Nockerberg. Fluch oder Segen, so eine Rolle?
Naja, es ist ja vorbei. Also, und es war beides. Also, das war natürlich immer spannend dort am Nockerberg, weil es ja eine ganz eigene Welt ist. Aber mit dieser Situation, dass dann die man parodiert, einem direkt vor einem sitzt. Also, es ist schon was sehr Besonderes gewesen. Aber jetzt bin ich ja 2 Jahre raus und es geht auch ohne. War gut, aber jetzt auch gut ohne.
Beim Der Blecken geht es ja vor allen Dingen auch darum, den Großkopferten mal so richtig den Marsch zu blasen. Ne? Auch so, dass den Betroffenen mal das Lachen vergeht. Wie viel darf man dann denen am Nockerberg zumuten? Es soll ja auch noch unterhaltsam bleiben.
Ja, das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, die sich dann BR, Paulaner und die Autoren, jetzt in dem Fall der Richie Oehmann und der Stefan Betz, stellen. Und es ist immer ein schmaler Grat, ich weiß jetzt, wo ich dabei war, auch mit dem Rosi und sowas. Also ich glaube, es war immer so, dass ab und zu geschluckt haben, aber jetzt nicht, dass es richtig bass war.
Ja. Wenn man so eine prominente Rolle wie den bayerischen Ministerpräsidenten spielt, da muss man sich ja schon auch intensiv mit der Person beschäftigen. Sind Sie in der Zeit dem Markus Söder menschlich näher gekommen oder eher noch kritischer geworden?
Kann man Aussage verweigern? Ich beschreibe es mal mit professioneller Distanz. Ne? Mhm. Also politisch sind wir jetzt nicht in der gleichen Ecke. Er ist auch, um es mal als Schauspieler zu sagen, eine sehr gut zu parodierende Persönlichkeit, weil er ist jetzt nicht direkt medienscheu und er gibt immer Stoff und Futter. Darum ist er für einen Schauspieler oder Darsteller ein Segen.
Ja.
Das andere machen wir einfach Punkt, Punkt, Punkt.
In Ihren eigenen Kabarettprogrammen kommt Markus Söder ja nicht vor.
Nein,
warum?
Ich fand es ganz gut, dass das so eine einmalige Sache am Nockerberg ist. Dann hat es für mich war es auch so ein Highlight. Also, es gibt ja Kollegen, die Figur, die sie nachmachen, parodieren, mit auf Tour nehmen. Das wollte ich irgendwie nicht. Also, ich fand es super am Nockerberg und dann fand ich es aber auch gut, wenn die Sendung vorbei war, dass die dir zu ist, dann hast du deine 2 Mal stronger und dann war das auch wieder so weggespült im Endeffekt. Und das war mein Weg damit, das so zu machen.
Genau. Aber Sie werden schon ab und zu mal angesprochen, gell? Wo ist denn jetzt der Söder?
Ja, das kommt und es freut mich auch. Also dann war es auch so, dass es nicht ganz scheiße war. Genau.
Ja. Aktuell sind Sie ja mit Ihrem Soloprogramm Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich unterwegs. Mhm. Da geht's um vieles, aber nicht um Politik offensichtlich. Kann man die Leute damit heutzutage nicht mehr zum Lachen bringen?
Ach, das weiß ich nicht. Das machen ja Kollegen und Kolleginnen auch. Also politisches Kabarett, was sehr unterhaltsam ist. Ich habe das ja noch nie richtig gemacht. Ich glaube, man kann sagen, es ist Gesellschaftskritik oder es geht um die Gesellschaft. Aber wenn man was hier auf der Bühne über die Schule erzählt, dann ist es ja auch politisch, ne, mit den Kindern. Also es wird ja immer, geht es ja da in die, also unpolitisch kannst du das nicht machen. Und ist auch gut so. Aber jetzt so die Politiker einzeln durchgehen und dann eine Pointe draufsetzen, das war noch nie meins und das wäre es auch nicht. Also ich fühle mich wohl mit der Musik, jetzt mit dem Blues und die Geschichten über den Alltag und meine Familie oder meine Nachbarn oder den Mann am Glascontainer, der mich nervt. Das ist meine Welt, also auf der Bühne, meine kabarettistische Welt.
Der nervende Glascontainer. Das hat jeder schon mal gehabt, oder?
Ja, erstens gibt es den Container, der nervt. Und der Mann, der daneben steht und sagt, das ist ja eine Geschichte aus meinem Buch. Der dann sagt, nein, es war grün. Dann sage ich, nein, es war braun. Nein, es war grün. Also sowas passiert.
Wir sind beim aktuellen Programm von Stefan Zinner, seines Zeichens Kabarettist, Schauspieler, Sänger und Buchautor, heute zu Gast im BR Schlagerbrunch. Ja, von Ihrem aktuellen Kabarettprogramm Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich wissen wir schon, es geht nicht um Markus Söder, der kommt nicht vor. Bleiben wir einfach mal beim Teufel und dem Mädchen. Ist der Teufel denn ein menschlicher?
Da müssen Sie ins Programm kommen. Aber das Böse an sich kann in unterschiedlichster Form auftauchen. Im Programm zumindest, ja, von meiner Realschullehrerin bis hin zu anderen Personen, Nachbarn. Also es gibt in meinem Programm keinen einzelnen Teufel, es sind mehrere Teufelchens.
War die Lehrerin schon im Programm?
Ich hoffe nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Und das Mädchen, Sie selbst haben ja auch zwei Töchter, einen Sohn, ja. Sind mittlerweile ja durchaus beziehungserfahren. Mhm. Was hat es denn mit dem Mädchen auf sich?
Naja, das sind ja Themen, die im Blues sehr viel beschrieben werden. Es ist eigentlich immer der Devil, der Teufel, der vorkommt. Und natürlich geht es um die Damenwelt, weil es ja auch mit das beste Thema ist, was man besingen kann, im Positiven wie im Negativen. Also im Blues wird man sehr oft verlassen. Man kommt dann aber auch wieder zusammen. Und drum ist es auch im Titel mit dabei. Und ich kann jetzt, wenn es auf meine Damen, kann ich sagen, die sind sehr selten ein Teufelchen. Da habe ich aber Glück. Aber mei, ab und zu siege ich schon so ein paar Hörnchen blitzen am Kopf. Aber das ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, ich denke auch, es wäre langweilig, wenn es nicht so wäre, oder?
Absolut.
Finden sich denn die Geschichten aus dem Bühnenprogramm auch in Ihren Büchern wieder?
Ich glaube, so 4, 5 haben einen gleichen Ansatz und der Rest ist eigentlich nicht vom Programm. Mal, auf der Bühne sagt man mal so ein bisschen was dahin, sage ich mal, in 3, 4 Sätzen, was ich dann ausgeschrieben habe und die dann im Buch gelandet sind. Aber es ist jetzt praktisch kein Skript zum Kabarettprogramm, überhaupt nicht.
In diesem gerade rausgekommenen Buch, Prachtexemplar, da geht es um tanzende Väter, schiefe Sachen, eingelegte Früchte oder Nachtgedanken. Einfach so kurze Geschichten aus dem Leben. 53 habe ich gezählt, auch aus dem des Autors Stefan Zinner. Was sagt denn die Familie dazu, oder? Dass ihr Leben da quasi so in die Öffentlichkeit getragen wird.
Wichtiger Punkt, Achtung, Doppelpunkt, die Geschichten sind alle von meiner Familie abgenommen.
Okay.
Also, na, ich mag ja da keinen Reihreiten oder so, aber für mich ist halt, ich schreibe leichter über was mir passiert ist, beziehungsweise wo ich den Anstoß für eine Geschichte in der Wirklichkeit gekriegt habe. Und drum kommen halt meine Frau, meine Kinder, unsere Meerschweinchen, Nachbarn, die kommen halt dann mal vor.
Das heißt aber schon, es wird schon auch mal drüber diskutiert, oder?
Naja, ich stelle die Geschichte dann schon vor und dann sind auch Einsprüche erlaubt. Und bis jetzt kam es noch nicht vor, aber wenn es wäre, dann landet die Geschichte einfach im Mülleimer. Genau, das ist kein Problem.
Gab es denn sowas, wo es mal wirklich so eine Diskussion gab?
Nee, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt habe ich, glaube ich, immer die Kurven gekriegt, dass ganz gut wegkommen.
Sie haben mal gesagt, dass Sie Ihre Ideen oft beim Bäcker oder beim Metzger finden. Gibt es da so ein aktuelles Beispiel?
Ja, es gibt im Buch die Geschichte, die eigentlich fast wortgenau so ist, dass ein junger Vater vor mir dann in der Konditorei sich über den Zuckergrad der Apfeltasche informiert hat und die Verkäuferin nicht standhalten konnte, den Fragen, weil sie einfach gesagt hat, meine, diese Apfeltaschen, da ist ein Zucker drin. Also sie war von der, wir essen keinen raffinierten Zucker und ich gehe trotzdem in eine Konditorei, eine normale, war sie ein bisschen überfordert und das kommt dann halt auch vor.
BR Schlagerbrunch. Wir sind mittendrin, haben schon über das aktuelle Kabarettprogramm von Stefan Zinner gesprochen und auch über das eben erschienene Buch von ihm, Prachtexemplar. Ja, über den Titel haben wir noch gar nicht gesprochen. Da gibt es ja auch eine Geschichte dazu wahrscheinlich. Das Prachtexemplar, das war ein Christbaum, ne?
Ja, es war ein, wie von dem niederbayerischen Verkäufer beschrieben, ein unglaublich tolles Prachtexemplar, was sich aber später als Schwund hin entpuppt hat, weil er sehr schnell die Nadeln verloren hat. Aber das ist das Prachtexemplar. Also ich bin nicht damit gemeint.
Die einzige Weihnachtsepisode?
Oh, ja. Es ist, glaube ich, die einzige Weihnachtsepisode. Wobei, man kann sagen, es gibt auch die Episode über eingelegte Früchte, weil meine Schwiegereltern gerne mal eine Böhle mitbringen. Und die Böhle kommt auch leider ab und zu mehr Weihnachten. Also es gibt 1,5 Weihnachtsgeschichten.
Die Böhle, es hört sich ein bisschen sächsisch an?
Ja, meine Frau kommt aus Dresden. Und dann habe ich natürlich auch sächsische Schwiegereltern.
Aber es bietet ja auch wirklich wahrscheinlich viel Platz für Geschichten, oder?
Ja, die sind super und die liefern auch Stoff, wunderbar.
Im eben erschienenen Buch Prachtexemplar, da gibt es ein Kapitel, das heißt Mehr Volumen. Da geht es um Kosmetikartikel, die Alterung ein bisschen verlangsamen sollen. Sie sind ja im Sommer 50 geworden. Macht man sich als Mann da auch schon Gedanken, die Zeichen der Alterung so ein bisschen aufzuhalten?
Ja. Ich meine, ich mache ja Fernsehen und Film. Ich meine, es ist ein optisches Geschäft. Da ist selten das Gesicht nicht dabei. Und darum habe ich eine Creme gekriegt von meiner Frau, die ich auch hernehme. Ob die erfolgreich ihren Dienst vollführt, weiß ich nicht. Aber klar, ein bisschen macht man sich schon Gedanken. Aber ich tendiere jetzt nicht zum, sag mal, Kosmetik-Nerd. Also ich glaube, mein Einsatz für meine Schönheit ist äußerst überschaubar.
Ich meine, 50 ist ja auch noch kein Alter, oder? Letztendlich.
Naja. Also wo es mich geschmiert, also die, ich sag, der Heilungsprozess dauert einfach länger. Also wenn man mal ein bisschen eine kleine Blessur hat, das finde ich schon, also das ist nicht schön. Am älter werden, wenn es dann sagt, wenn du ein bisschen gespartelt hast, ein bisschen gekickt hast mit den Spätzeln und danach fühlst du dich, als wärst du gerade gegen einen Bus gelaufen. Das ist ein schlechter Nebeneffekt. Also das ist nicht gut.
Hadern Sie dann tatsächlich damit, dass alles ein bisschen vielleicht auch langsamer, schwieriger, die Haut heilt schlechter? Ist das Thema?
Nee, das kann ich auch gar nicht, weil meine Frau Ärztin ist und da ist jegliches Jammern oder Leiden unerwünscht.
Ah,
das hat sie ja in der Klinik, also da soll zu Hause gefälligst, soll jetzt da keiner mit irgendwelchen Wehwehchen kommen. Und das ist auch absolut gut, es ist wunderbar so.
Ist das auch so eine, die sagt so, stell dich nicht so an?
Nee, die sagt das gar nicht, also die schaut nur.
Das reicht schon.
Nein, Sie wissen, was ich meine. Das ja, ist ja. Einfach, ist glaube ich, eine gewisse Grundhärte, und sie, was so Kleinigkeiten betrifft. Mhm. Das finde ich aber auch ganz gut. Bei den Kids, die jammern jetzt nicht recht rum, ohne dass wir jetzt große, wie sagt man, harte erzieherische Maßnahmen gemacht haben. Das ist einfach so, dass solange es nicht richtig blutet, ist nicht so schlimm.
Okay, dann beginnen wir doch mal die Zeitreise zurück in Ihre Kindheit und Jugendzeit. Wie hat alles angefangen bei dem Stefan Zinner? Sie sind ja im oberbayerischen Trostberg aufgewachsen. Mhm. Spitzname die Katze vom Egelsee. Was sagt uns das über den jungen Stefan?
Der Fußballverein.
Ja, eher der Garfield oder der Tom von Tom und Jerry?
Ah, so mein El Magnifico, der Freund von Speedy Gonzales, der Langsame mit dem Schlapphut. Nein, ich war Torhüter, unser Fußballplatz war... Ich habe beim TSV Heilig Kreuz gespielt und der Fußballplatz war in Egelsee. Und dort habe ich meine Flugeinlagen und meine katzenhaften Bewegungen vollführt und drum gab es mal die Katze von Egelsee als Beschreibung. Aber ich glaube, es war nicht so nett gemeint, es war eher ironisch gemeint. Aber es blieb dann mal eine Zeit lang.
Okay. Realschule, dann Fachoberschule in Traunstein. Das führt jetzt nicht automatisch zum Schauspielstudium.
Finden Sie?
Naja, ich weiß nicht. Wann waren Sie denn zum ersten Mal auf der Bühne? Können Sie sich daran überhaupt noch dran erinnern?
Ja, ich war, glaube ich, in der Grundschulhauptschule, was gab so Das war so eine Theateraufführung. Da gibt es noch ein Foto, wo irgendwie so einen komischen Cowboyhut aufhat. Da weiß ich aber nicht genau, was das war. Und dann in der Realschule, das weiß ich sicher, weil da gibt es auch Beweismaterial, gab es die Theatergruppe und da war ich dabei. Und dann weiß ich Pastor Riesling in das Haus von Montevideo, Kurt Götz. Und das ist meine erste richtige Theatererfahrung, also wo ich auch noch genügend im Hinterstübchen habe, was mir einfällt, was so war auf der Bühne.
Immerhin schon ein menschliches Wesen, kein Schaf beim Krippenspiel oder so.
Nee, nein. Ich habe Späßler aus Oberammergau, die haben bei der Passion immer ganz eigenartige Sachen als Kinderspielen. Egal, also ich habe kein Schaf. Ich war kein Schaf. Gut. Oder wenn es war, habe ich es sehr gut verdrängt.
Dann gab es aber ja sowas wie eine göttliche Eingebung, oder? Beim Berufsinformationszentrum.
Beim legendären, sensationellen Bitz in Traunstein. Mhm. Ja, das ist richtig. Ich meine, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber es war so. Ich ist auch nicht gelogen. Ich saß da und habe mit dem, sagt man, der Sachbearbeiter, mit dem Herrn, der mich beraten hat.
Berufsberater war es damals, glaube ich.
Genau, vollkommen richtig. Berufsberater. Und habe mir so erzählen lassen, was ich mit meinem sagenhaften Schnitt von 3,4 von der Voss so machen kann. Und dann hat es irgendwie, Sie haben es ja schon gesagt, eine Art göttliche Eingebung oder vielleicht hat es auch schon immer innen geschlummert, habe ich mir gedacht, oh, vielleicht Schauspielschule mal das. Also, und darum habe ich den Herrn gefragt, ob er mal die Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum ausdrucken kann. Das hat er sofort gemacht. Er war heilfroh, dass er was machen hat können für mich. Und dann wurde ich damit ausgestattet, mit diesen Zetteln, weiß ich sogar nicht. Ich glaube, ich habe sogar noch einen davon. Und habe mich dann beworben. Und dann habe ich mich vorgesprochen und bin genommen worden, zum Glück.
Genau. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
Halt, muss ich sagen, ich war ja auf einer privaten. Ne? Ja. Ich habe jetzt nicht bei der Otto Falkenberg oder Ernst Busch oder sowas vorgesprochen, wo ja das Auswahlverfahren, also ist einfach nur eine andere Nummer, weil die weniger Plätze, hunderte von Bewerbern. Ich war bei einer privaten, Ruth von Zerboni, die aber sehr, sehr gut ist und war. Und bin da auch im Nachhinein sehr glücklich, dass ich dort gelandet bin, weil ich sehr gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt habe. Und also war der Weg gut so, auch wenn er ein bisschen was kostet.
Ja, das heißt aber ja, Ihre Eltern mussten das auch bezahlen. Ne? Yep. Wie kam denn dieser Wunsch an, sich an einer Schauspielschule zu bewerben?
Ja, also sie haben schon ein bisschen an den Kopf gedreht. Also dieses Neigen, das kenne ich auch, wenn meine Kinder, wenn man den Kopf so neigt, was ist denn jetzt los? Aber ich glaube, sie haben schon gespürt, dass das vielleicht das Investment in das ganz gut funktionieren könnte. Weil ich glaube, die Alternativen, wenn sie sich überlegt haben, was sonst macht dann sonst der Bau, da sind sie auch nicht so auf den grünen Zweig gekommen. Drum, glaube ich, hatten sie auch eine göttliche Eingebung und haben gesagt, das darf man jetzt mal ein bisschen mitzubeschüssen. Und da haben sie mich sehr unterstützt und da bin ich ja sehr dankbar, weil ohne das war es nicht gegangen. Ich habe zwar dann einen Ferienjob im Sommer und dann hast halt abgesackt bei der SKW oder so. Mhm. Aber das war schon sehr, sehr große Unterstützung.
Normalerweise sind die Anfänge so als junger Schauspieler nicht gerade leicht. Bei Ihnen scheint das ja ziemlich reibungslos gelaufen zu sein, oder? 3 Jahre Salzburger Landestheater, dann 7 Jahre gleich Kammerspiele München. Mussten Sie nie Kellner nebenbei?
Doch.
Auch?
Doch. Gerade auch neben der Schauspielschule. Also und auch davor, um ein bisschen einen Prüfer zu haben. Aber dann bin ich gleich, und das war wirklich, habe ich einfach Glück gehabt, muss man sagen. Da war Vorsprechen vom Salzburger Landestheater. Und da waren 4, 5 Kollegen. Ich weiß auch noch zwei. Also die, ich glaube, wir waren vom Schauspielerischen her was das gleiche Level. Nur die Salzburger mussten auch ihre erste Produktion besetzen mit der Singercon. Nämlich Rocky Horror Show.
Oh.
Und ich glaube, das war schlicht und ergreifend der Grund. Ich habe halt besser gesungen als die anderen. Und dann haben sie gedacht, okay, springen können auch, aber dann haben wir gleich die erste Runde, ist dann passt. Und drum war das mein Einstieg ins Landestheater und gleich an einem ordentlichen, guten Theater ein NV-Solo, also Normalvertrag-Solo zu unterschreiben. Das ist jetzt nicht normal. Ne? Also das war schon wirklich Klick. Und dann war halt Anfänger am Landestheater. Märchen, Jugendstück, Rocky Horror Show, Bert Brecht. Also da hast du halt einmal durchgerammt, aber es war gut.
Gab es denn auch mal Vorstellungen, die schlecht besucht waren? Oder vielleicht sogar Kritiken, die man jetzt nicht unbedingt auf seiner Internetseite veröffentlichen mag?
Ja.
Gab's?
Punkt. Nee, also es gab erstens, also Sie haben gefragt, schlecht besuchte Vorstellungen, und die gab's. Ja. Wobei in Salzburg, gab's auch. Aber natürlich haben wir dann, als ich in die Kammerspiele gegangen bin, unter Bamba, es war zwar, glaube ich, die Auslastungszahlen, da wird das jetzige Kammerspiele weinen jetzt, aber das war super. Aber es gab natürlich auch Vorstellungen, die ja gewisse, also Aufführungen, die ja gewisse Modernität hatten und eine Andersartigkeit, die dann, nachdem es ab und durch war, jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Menschen ins Theater gezogen haben. Aber das fand ich an der Zeit in den Kammerspielen auch sehr, sehr gut, dass man von fast schon klassischer Inszenierung bis sehr, sehr modern eine große Bandbreite hatte und ich da auch mitwirken durfte, inklusive Liederabend von Wittenbrink und so. Und das war zum größten Teil eine richtig coole Zeit.
Wir hatten ja schon über Ihre Ausbildung an einer Münchner Schauspielschule gesprochen und über die anschließenden Engagements. Das war's dann aber weitgehend mit Theater, oder? Warum machen Sie heute hauptsächlich Film und Fernsehen?
Weil der Disponent vom Theater einen Herzinfarkt kriegen würde, wenn er meinen Tourplan sieht. Also drum, das ist organisatorisch gerade nicht machbar. Mir zieht es zwar dahin, weil ich das Theater einfach sehr, sehr gern mag und weil das ja auch die Urform ist. Aber jetzt bin ich in der luxuriösen Position, dass es läuft, mit den Auftritten, ob allein oder mal mit dem Stefan Leonardsberger oder mit dem Ringel. Oder auch das Filmgeschäft ist auch, geht auch gut was weiter und drum ist jetzt nicht so. Aber ich werde bestimmt in den nächsten Jahren wieder auf die Theaterbühne gehen und da freue ich mich auch schon.
Gäbe es denn so eine Traumrolle, die Sie am Theater gern mal spielen würden?
Nein. Bin ja schon gefragt worden mit Traumrolle. Und nein, vor allem auch deshalb, weil gerade diese Traumrollen entpuppen sich dann gar nicht aus das, was dann, weil da kommt ja nur jemand, der das leitet und Regie und dann die Inszenierung und Kostümbühne. Also bei mir haben sie oft Rollen entpuppt, wo ich mir gedacht habe, ach so, das ist spielen. Als das, was am besten war, auch beim Fernsehen oder beim Film.
Und also kein Hamlet, sondern eher die Nebenrollen.
Ja, ich meine, also Hamlet brauche ich jetzt nicht, mal ganz ehrlich sagen. Also da habe ich aber auch keine Befürchtung, also den werden sie mir auch nicht aufs Auto drucken. Also das, da glaube ich, gibt es andere Kollegen, die da weiter vorn stehen in der Reihe und zu Recht.
Der erste Film, den Sie gedreht haben, das war ja Shoppen. Aus heutiger Sicht ein Glücksfall oder eher so Überlebenstraining?
Glücksfall. Mit 101%, also wirklich, das war... Da habe ich ja gerade so, die Kammerspiele war schon klar, dass das nicht mehr so lange, dass wir nicht mehr so lange zusammenarbeiten. Und dann hat der Ralf Westhoff eben an den Münchner Theatern gegrast, hat gecastet, hat vom Resi welche geholt, von den Kammerspiele. Und dann haben wir diesen, wie ich immer noch finde, sehr, sehr guten Low-Budget-Film gedreht, der dann auch sogar was eingespielt hat. Zum Thema von vorher, Rückstellung, dass man dann doch nochmal einen Pulver gekriegt hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, klingt immer so komisch. Fand es total cool, bei dem Film dabei zu sein. Und im Nachhinein war das ein perfektes Bewerbungsvideo, Castingband, weil durch diese Gesprächssituationen auch 1:1 immer mit wechselnden Partnerinnen und Partnern, die alle gut waren, weil die alle auch vom Theater waren, da hat jeder durchgezogen und durchgespielt, war das ein wunderbarer Einstieg.
Dann sind ja auch einige Serien gefolgt, in denen Sie Rollen übernommen haben. Die Rosenheim-Cops zum Beispiel, bei denen Sie 2012, muss das gewesen sein, als Kommissar Ludwig Leubel zu sehen waren.
Ja, da war ich 6 Folgen mal dabei. Und dann, das war nett. Ja, das hat mir gefallen. Ich spiele es gern am Polizisten und ich glaube, man glaubt es mir auch. Und vielleicht fügt sich das zusammen.
Aber Sie waren auch Metzger, Pfarrer, ja. Polizist.
Ja.
Fehlt Ihnen noch was? Gibt es denn so im Bereich Film und Fernsehen so eine Art Traumrolle?
Ich glaube, wie jeder, also so ein Actionfilm reitend auf einem Pferd mit einer Peitsche und einem Hut. Ah, Indiana Jones. Nee, also ich weiß ja, wo ich verankert bin im deutschsprachigen Fernsehen und ich bin gerade ganz gut aufgehoben, wo ich bin. Das taugt mir auch und nein, ich habe jetzt so richtig die Traumrolle, mei, so ein richtiger Bösewicht, ich glaube, das war ich noch nicht und vielleicht, ich spekuliere ein bisschen auf den Bond-Bösewicht, aber das wäre dünn, glaube ich, ich weiß nicht, ob's klappt.
Das ist spannend, ja. So Bösewicht wollen viele mal spielen.
Ja, es sind ja oft die besseren Rollen, das muss man ganz einfach sagen. Also rein von der schauspielerischen Anforderung. Ja. Aber wenn es nicht zum Bösewicht langt, ist es auch nicht besser. Mama ist nicht besser, wenn ich da jetzt nicht. Das mag es, glaube ich, nicht, wenn ich da so rumtue.
Was gefällt dir?
Ein bisschen was fürs Herz.
Fürs Herz. So Rosamunde Pilcher.
Nein. Oh, da wird sauer, wenn ich das. Das stimmt überhaupt gar nicht besser. Ich glaube, sie ist mit dem, was sie so macht, zufrieden.
So diplomatisch er aber.
Ja, ich fahre nächste Woche runter, da kann ich mir jetzt nicht mein Mittagessen versauen.
Bei den Eberhofer-Krimis, da gehören sie ja zur Stammbesetzung als Metzgermeister Simmerl. Ich finde die Serie ja echt unglaublich witzig. Wie bereitet man sich denn auf eine Rolle als Metzgermeister vor?
Man isst wahnsinnig viel Leberkäse. Nein, das ist jetzt die Pointe natürlich. Also, ich habe einen Spätzl, der ist Metzger. Und da habe ich natürlich mal vorbeigeschaut. Aber da ich jetzt nicht ja im On, also in der Aufnahme, ein Tier auseinandernehmen muss oder 8 Kotelett runterschlagen, war die Vorbereitung jetzt nicht so, dass man da Method-Acting-mäßig sich eine Woche ins Schlachthaus stellt. Das war nicht. Also ich habe ab und zu ein Schnitzel obran und bin auch ab und zu in der Metzgerei. Das war meine Vorbereitung.
Okay. Seit 2006 machen Sie auch Musik-Kabarett. Mhm. Was reizt Sie daran?
Ach, die Musik ist einfach. Ich spiele einfach gern, mache einfach gern Musik. Musizieren ist schön und jetzt, wenn man jetzt ein Bühnenprogramm hat und also für mich ist so, wenn ich jetzt nur erzählen würde, in Anführungszeichen nur, das war nichts für mich. Und ich mag das dann einfach, wenn man zwischendrin ein Little spielt. Das taugt mir und es taugt auch den Zuschauern.
Haben Sie denn je Gesangsunterricht gehabt?
Ich hatte, ja, also man muss so sagen, ich habe mal, also was ganz wichtig ist für alle, da musikalische Früherziehung, irgendwo draufhauen und ein bisschen schön im Kleinkind, das ist gut. Und dann war ich immer in jeglichem Chor, ja, ich hab also nicht Solist. Und dann hatte ich an der Realschule einen guten Musiklehrer. Und dann hatte ich an der Schauspielschule sehr gute Gesangslehrer und Gesangslehrerinnen gerade auch. Die Trudi Bersen aus war Österreicherin, die hat dann den Bühnengesang, hat sie mir beigebracht. Stefan, du musst den Leuten diesen Song präsentieren. Ne? Und da habe ich sehr viel Grundlegendes gelernt, technisch, wie man auch was auf der Bühne darbietet. Und von dem zehre ich.
Singen tut ja auch gut, sagt man. Ne? Hat was Befreiendes.
Es hat eine ganz eigene Magie. Das weiß ja jeder, wenn irgendwie, wenn man scheiße drauf ist oder so und dann kommt's richtige Little. Das kann er natürlich nach oben bringen. Aber natürlich, wenn man jetzt nur einen Zirkel auflegt, dann kippt man natürlich, geht man ja nur einen Schubladen weiter runter. Und auf der Bühne, wie man steht und dann einem Sprechstück und wenn dann nur ein Song kommt, das hat schon nochmal, das flirrt nochmal anders.
Kabarettisten und auch Schauspieler, die müssen ja gute Beobachter sein. Mhm. Sich für Menschen, auch für politische und wirtschaftliche Zusammenhänge natürlich interessieren. Ihr Kommentar zum Thema Wirtschafts- und Finanzkrise?
Weiter, immer weiter. Also ich finde dieses Krise, also ich glaube, dass das halt jetzt eine, um es positiv, interessante Phase ist, ja, da kann man natürlich jetzt so viele negative Wörter sagen. Also ich glaube auch, das Wort schwierig ist auch richtig, aber es ist jetzt noch nicht das Ende der Welt. Ja? Und wir sind jetzt auch nicht in Kharkiv im Keller oder in Donetsk und Putin klopft jetzt direkt auch an die Tür. Und natürlich gibt es politische Strömungen, die man da mal gegenwirken muss. Und auch wirtschaftlich muss man sich auf die Hinterfüße stellen, aber das, ich glaube, nach so, wenn man ein bisschen am Berg oben geht, geht es auch wieder rauf. Und ich glaube, wenn man da jetzt verzagt und sagt, oh, das ist scheiße, ich habe es nicht so mit der Jammerei. Ne? Ja. Also es gibt Leute, die dürfen jammern, weil es ihnen nicht gut, richtig, also wirklich nicht gut geht. Aber oft sind die nicht jammern, finde ich, erstaunlicherweise, sondern die machen was. Und es ist bestimmt nicht einfach jetzt, aber weiter, immer weiter. Also es hilft ja nichts, wenn man sich jetzt eingrabt. Also das ist ein Kass.
Es gibt ja auch Kabarettisten, die sind so eher die Grandler. Bei Ihnen habe ich eher so das Gefühl, Sie sind positiv, Sie gehen auf alles positiv zu. Sie bringen ja auch Menschen zum Lachen mit Ihren Geschichten und Kabarettprogrammen. Gibt es denn etwas, das Sie persönlich traurig macht?
Ach, da gibt es einiges, aber ich finde halt, also wenn ich auf der Bühne bin, muss ich, also für mich ist das nichts, dieses Grantl-Kabarett. Das ist jetzt einfach nichts für mich. Da fühle ich mich nicht wohl und ich glaube, ich versuche schon meinen Unterhaltungsauftrag auch zu erfüllen, weil das eine wichtige Funktion ist, auch wenn der von vielen, also manchen, sagen wir so, nicht so, ach, mei, da auf der Bühne der und so. Ich glaube, dass das schon früh erkannt wurde, dass Unterhaltung oder auch der Moment des Abschaltens oder mal was anderes geboten kriegen, mal einen Kopf freikriegen, dass das sehr, sehr wichtig ist für eine Gesellschaft. Und das mache ich sehr gern. Ja. Und wenn man meine Programme hinhört, dann hört man schon, was ich meine, politisch, gesellschaftlich. Aber ich muss jetzt nicht den großen Zeigefinger heben. Und außerdem ist er gar nicht so groß. Ich habe keine Klavierspielhände. Und das ist meine Form vom Kabarett.
Das heißt, das Traurigsein bleibt dann eher im Privaten?
Ja, ja, aber die Tage gibt es auch. Und die sind auch ganz wichtig, glaube ich. Aber die muss ich jetzt nicht darbieten.
Welche Rolle spielt denn der Kampfsport noch in Ihrem Leben? Das dient ja auch unter anderem als Stressabbau, oder?
Ja, ja, ich mache schon seit 20 Jahren Aikido und das ist für mich die Bewegungsform, wo ich mich fit halte und ich fühle mich da wohl.
Ja, Stefan, 2015 sind Sie auch unter die Autoren gegangen. Da kam Ihr erstes Buch raus, Flugmango. Auch wieder so aus dem Gedanken raus, man kann nicht breit genug aufgestellt sein?
Oh, das war jetzt keine, nein, nicht aus dem Gedanken raus, wobei das auch überhaupt nicht schadet. Nein, ich habe einfach schon immer Geschichten aufgeschrieben, nicht nur erzählt. Und in dem Fall habe ich es dann halt mal ausformuliert und habe dann mit dem Lichtung Verlag im Bayerischen Wald zusammengearbeitet. Und die haben mich da unterstützt und das ist nochmal ein ganz anderer Vorgang. Also wenn man Geschichten so dahin schreibt, so für daheim, oder wenn man sie dann ausarbeitet, dass sie auch verlegt werden. Und das ist eine andere Form von Arbeit und das fand ich sehr spannend und sehr lehrreich.
In dem Buch machen Sie ja die kleinen Leute zu den Helden des Alltags. Dann haben Sie offenbar Geschmack am Schreiben gefunden. 2018, die Badewanne des Todes. Klingt nach Krimi, ist es aber nicht.
Nein, ist es nicht. Sind auch Kurzgeschichten. Aber die Badewanne des Todes, das ist aus einer Kurzgeschichte, weil ich war mal in der Badewanne und meine Frau hat geföhnt daneben. Und dann gab es, also ich finde ja, Wasser und Strom sind nicht so die besten Freunde. Es ist aber nichts passiert. Aber der Moment war irgendwie, hat sie doch, war ein bisschen unangenehm. Mal sagen. Und darum war es kurz mal für mich die Badewanne des Todes.
Sie haben einen sehr gewitzten und klaren Schreibstil, können gut Geschichten erzählen, aber warum bislang keine Romane?
Ich weiß nicht, ob ich das im Kreuz habe. Ich weiß nicht, ob ich das ist nun mal, finde ich, eine andere Sportart. Also das, also ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, dass einmal so einen langen Bogen ziehen und das hat nochmal andere Herausforderungen und man muss sich ja auch ein bisschen was fürs Alter aufheben. Und ich war nicht.
Damit über 50, klar.
Ja, danke, ja, jetzt, dann glaube ich, reise ich auch. Nein, ich habe mich noch nicht getraut, vielleicht sogar. Also bin es noch nicht angegangen. Und ich glaube aber, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber das wäre bestimmt eine große Herausforderung, weil wenn ich jetzt so ein gutes Buch lese und dann denke ich mir, boah, also ob ich das hinkriege, mal schauen.
Aber Ideen hätten Sie schon?
Ja.
Okay, dann warten wir auf den ersten Roman von Stefan Zinner. Ich zitiere mal aus dem Buch Prachtexemplar, das ja aktuell rausgekommen ist. Ein Gedicht. 1,5 Kilo flache Schulter vom Rind in nicht zu kleine Stücke geschnitten. Ein Stück geräuchertes Wammel, zwei große Metzgerzwiebeln, drei Karotten, ein halber kleiner Knollensellerie, zwei Kartoffeln und so weiter. Das Gedicht endet damit: dazu Kartoffelpüree, olé. So. Ja. Mal abgesehen davon, dass es sich wenig reimt, zum Nachkochen geeignet?
Ja, absolut. Also das war ja nur Gaudi. Aber das Gedicht, ein Gedicht ist ein Gedicht und es funktioniert auch. Bin ein großer Schmorgerichte-Fan und ich habe mit meinem Lektor Moritz Volk, wir haben ein bisschen Gratsch gehabt über die Kurzgeschichte und da habe ich gesagt, du, dann hau ich nur ein Gedicht rein. Und dann war er, glaube ich, weiß Gott was, gespannt, was kommt. Und dann habe ich halt ein Rezept. Und wir fanden es aber aus Auflockerung so zwischen den Kurzgeschichten ein kleines Gedichtrezept, was wirklich schmeckt, ist ein bisschen auch für uns.
Ist das ein Rezept von der Oma oder ein eigenes?
Das ist von der Mama. Ja. Ah, okay. Ganz normal, ich glaube, da gäbe es auch sehr viele französische Wörter dafür. Das ist einfach Rindfleisch in Rotwein und langsam im Rohr. Aber wunderbar.
Also zum Nachkochen geeignet.
Oh ja.
Ihre Frau ist Ärztin, das thematisieren Sie auch wieder in den Büchern immer wieder. Was heißt das denn eigentlich so im täglichen Leben? Verbringen Sie mit Ihren Kindern vielleicht sogar mehr Zeit als andere Männer?
Ja, also es war bei uns halt schon immer so, da gab es noch keine Elternzeit oder sowas, dass wir uns das aufgeteilt haben. Also dann habe ich mir zurückgezogen, meine Frau hat eine Ausbildung gemacht im Schwabinger Krankenhaus und dann geht sie auch sehr schnell in irgendwelche Schichten, Nachtschichten und so und dann habe ich in der Früh die Kids gehabt oder wenn sie schon in der Früh raus war, ne, mit Krippe und Kindergarten, also wir haben uns das aufgeteilt und das, glaube ich, hat auch unseren Weg so, jetzt sind wir ja 25 Jahre zusammen, ein bisschen ausgemacht, dass da jetzt nicht, also wir haben versucht und da glaube ich hingekriegt, dass das gleichberechtigt ist. Mhm. Weil ich das auch einen Schmarrn finde, dass man da irgendwie so, ah, nein, ich muss das. Das gab es bei uns nicht und darum habe ich, glaube ich, wirklich viel Zeit mit den Kids verbracht. Was jetzt auch gerade im Kleinkindalter einmal mein Stresslevel natürlich, da hat es mir durch die Ohren pfiffen, aber das hat halt einfach dazugehört und gehört dazu. Und ich mag es nicht missen. Also ein paar Mal hätte ich es schon missen können, aber im Großen und Ganzen alles wunderbar.
Das sind dann die Geschichten, die man als Kabarettist wieder brauchen kann.
Ja, genau, das ist halt, ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch den Rückblick da oben. Also wer schon mal in der Lego-Burg sting ist, der weiß, wovon man redet. Das ist einfach, aber das ist ja nur das, das passt schon.
Aber Sie haben ja eigentlich auch einen guten Drehplan und sind schon viel beschäftigt. Wie kriegen Sie das dann hin?
Der Familienkalender hat eine ganz entscheidende Funktion bei uns in der Truppe. Der muss auch ordentlich gewartet werden und geführt werden, sonst gibt es Ärger, sonst stimmt es nicht. Und wenn man in die Vergangenheit blickt, haben meine Eltern und meine Schwiegereltern haben uns auch sehr unterstützt. Und weil die Schwiegereltern sind zwar aus Dresden, sind aber schon in München schon länger, die haben uns geholfen und auch meine Eltern da am Kärmsee. Also ohne die hätten wir es, glaube ich, auch nicht gepackt. Das muss man ganz klar so sagen.
Sie, die Ärztin, er, der Künstler. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt?
Im Theater 44 in der Hohenzollernstraße. Da habe ich Theater gespielt, so neben der Schauspielschule schon. Mhm. Und meine Frau hat dort als Medizinstudentin bedient. Also da hat da so Getränke, man hat da so im 44er so Getränke mit reinnehmen können. Und die sind halt von Studios ausgeschenkt worden. Und da habe ich sie sitzen sehen und da habe ich gedacht, Auwitzwick. Und haben mich dann so ohne benzt und dann... Genau, dann ging es seinen Lauf.
Das klingt nach einer langen, glücklichen Ehe. Was ist für Sie denn wahres Glück?
Naja, dieser Harald Junkers hat es leicht an Sitzen und keine Termine. Der ist ein bisschen schwierig, aber ich lasse mir den leicht an Sitzen weg, aber keine Termine und war nicht irgendwo im Biergarten sitzen. Also das, wir sind jetzt hier also nicht weit weg von einem guten Biergarten. Das, also nur als Beispiel mal. Mhm. So, ich finde eher so kleine Sachen. Der Sohn ist jetzt ausgezogen und die mittlere Tochter ist natürlich auch unterwegs. Und wenn da alle dann da sitzen, man hat was gekocht und sitzt zusammen und das ist auch, das gibt es auch mal, dass da die Stimmung nicht brillant ist. Aber wenn dann noch das so, er erzählt eine Geschichte, die Tochter erzählt eine Geschichte, wenn man dann zusammensitzt und miteinander ist, das kommt schon sehr, sehr nah hin an großes Glück, finde ich. Es sind so kleine Sachen. Also ich muss jetzt nicht auf dem Kilimanjaro und dann da rumstehen und sagen, ja, I did it. Ich finde so die kleinen Sachen, und da darf man es halt nicht übersehen. Also das ist so vielleicht auch, weil 50 schon öfter fiel, das ist mit dem Älterwerden besser geworden, dass man die Momente, die so, wo man denkt, ah, das ist jetzt richtig gut, dass man die, also mir geht so, ich nehme es klarer wahr und freue mich da dran. Und das, wenn das mit dem Älterwerden nur ein bisschen besser wird, das finde ich cool.
Also genießen auch und bewusst genießen diese
Momente. Ja, das ist, mein, ab und zu geht es nicht oder man verpasst es, aber man muss sich schon ab und zu konzentrieren, das meine ich ganz ernst, damit man einen schönen Moment nicht verpasst.
Mhm. Sie haben ja drei gemeinsame Kinder. Der Älteste ist 24, die Jüngste 15. Mhm. In welche Richtung tendieren die? Eher Soziales wie die Mama oder eher Kultur?
Hier haben wir ein breites Spektrum von allem. Der Sohn hat gerade sein Filmkompositionsstudium hier in München abgeschlossen. Der ist Filmkomponist. Und die Mittlere hat gerade ihr freiwillig-soziales Jahr am Recht der Isar abgeschlossen. Und die mag Richtung Medizin. Ja, die tendiert mütterlich, die geht ins Krankenhaus und fühlt sich wohl. Also das ist mir fremd, aber die will da unbedingt hin und die, glaube ich, ist top. Und bei der 15-Jährigen, bei der Emma, Mai, die ist jetzt hauptberuflich 15, da, glaube ich, ist schwankend. Also da ist alles mal schon da gewesen. Bin gespannt, was die nächsten Jahre, was dann übrig bleibt, was dann wirklich machen mag.
Sie hätten auch nichts dagegen, wenn es in Richtung Schauspielerei geht. Manche Schauspielereltern sind ja da sehr empfindlich.
Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen, aber es ist halt wirklich ein hartes Geschäft. Und was sehe ich bei mir? Ich habe schon auch viel Glück gehabt, Dusel. Das, wenn du es nicht hast, ne? Oder dann mal den Einstieg nicht schaffst, obwohl du gut bist, dann, also ich triff praktisch einmal in der Woche eine sehr gute Kollegin oder einen Kollegen, die jetzt nicht gerade arbeiten. Ne? Und die sind aber kein Deutsch schlechter als ich. Und das ist einfach... schon ein eigenartiges Geschäft. Ne?
Bleibt noch die Frage nach den Ereignissen, auf die wir uns jetzt freuen können. Erstens, 2025 kommt eine neue CD auf den Markt. Wie weit ist die Arbeit dran?
Die ist insofern schon weit gediegen, weil wir ja das Programm, der Teufel, das Mädchen, bloß und ich, dann auch einspielen werden und die Songs sind ja schon auf der Bühne. Und deshalb ist die Arbeit vergleichsweise weit vorangeschritten.
Dann vielleicht noch ein paar Nachtgedanken. Ein Gedicht aus dem aktuellen Buch Prachtexemplar geht los mit: Der Spüler läuft, die Kinder schlafen, vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Frau, aber dann geht's beim Nachbarn drüben Donnert Wagner. Ja, das ist genau das, was man braucht. So, ich spare mir jetzt das weitere Gedicht, ist teilweise auch ein bisschen obszön, aber es endet damit, dass der Nachbar letztlich das Zeitliche segnet. Einen Hang zum schwarzen Humor lese ich da schon raus.
Ja, aber nur in dem Gedicht, den Nachbarn gibt's noch. Aber wir haben mal gewohnt, wo wirklich der über uns, der auch wirklich nett war, aber der hat so einen Hang zur Klassik gehabt. Das ist ja okay, aber er hat es wirklich, die Staatsoper München, er ist ähnliche Lautstärke und das in so einer Mietswohnung, das, ich sag's mal, wie es ist, ist mir ganz schön auf den Senkel gegangen. Deshalb habe ich ihn in Ruhe gelassen, aber ich habe ein Gedicht drüber geschrieben. Und in diesem Gedicht kommt er hinten raus nimmer weit, sagen wir so. Weiter. Aber ihm geht's gut.
Das freut mich, dass er es überlebt hat. Weitere Termine, Lesungen, kabarettistische Auftritte sind zu finden. Wo?
Auf meiner Website. Ganz normal im Internet drin. Stefan Zinner, oh Gott, auf der Website, die man findet.
Einfach mal nach Stefan Zinner gucken mit PH, Stefan.
Oh ja, genau, das hilft.
Dann sag ich, danke lieber Stefan Zinner. Alles Gute natürlich fürs zweite halbe Jahrhundert, das vor Ihnen liegt. Und eine schöne Zeit.
Bedanke mich für die Einladung, war echt wirklich sehr nett. Danke. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.